Hingehört. Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten.
Heute stellt Ihnen Michael Schneider das Konzert E-Moll für Blockflöte, Traversflöte und Streicher von Georg Philipp Telemann vor. Meine Kollegin Ilona Hanning hat den Flötisten und Dirigenten getroffen. Seit 1983 ist er Professor für Blockflöte und Aufführungspraxis alter Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
Also der erste Satz ist ein zwar ausgedehnter Satz in A-BA-Form. Es gibt einen Rahmen am Anfang und am Schluss und dazwischen ein relativ ausgedehnter Mittelteil. Aber es ist ein präludienartiges Stück. Und es gibt bei den Präludien zum Beispiel von Johann Sebastian Bach aus dem Motetten Klavier ja den Begriff des Klangflächenpräludiums. Also dass man sozusagen wenig thematische Ideen hört, aber dafür die Entfaltung von Harmonien in Form eines wunderschönen entfalteten Klanges. Und genau das ist das, was Telemann ja auch hier macht. Er benutzt die beiden Flöten, die sich vereinen immer auf den Terzen und Sechsten über einem schwebenden Bassettchen, sagt man. Also das heißt, der Bass schweigt in der langen Mittelpassage. Die Bratsche ist die tiefste Stimme, das tiefste Instrument. Dadurch entsteht so ein schwebender, wie eine Meeresoberfläche, die funkelt im Licht. Also so ist ungefähr die Einstimmung in dieses Konzert von Telemann. Und die beiden Flöten, die verschmelzen dabei in einzigartiger Form, sodass man gar nicht unbedingt weiß, welche Flöte jetzt oben oder welche unten spielt. Natürlich ist es leise. Das Piano steht immerhin in allen Originalstimmen verzeichnet. Also es ist eine ganz leise, schwebende Begleitung. Es gibt ja auch keinerlei Rhythmisierung. Die Achtel laufen die ganze Zeit durch und sind nur dadurch strukturiert, dass an einigen Stellen eine Kadenz entsteht. Man sieht, dass dann die Bratsche plötzlich Kadenzintervalle formuliert und wir sind dann in einer neuen Tonart danach. Es gibt kein richtiges Thema in diesem ersten Satz und es ist mehr so eine Klangfläche und es wiederholt sich halt sehr häufig etwas. Und manchmal spielt die Querflöte etwas, was die Blockflöte wiederholt und dann tauscht sich das wieder aus. Und wenn man etwas zweimal hintereinander macht, dann juckt es einem natürlich in den Fingern, das ein wenig zu variieren. Sie sind zwar beides Flöteninstrumente, aber doch mit sehr unterschiedlicher Geschichte und unterschiedlicher Vergangenheit, unterschiedlicher Zukunft. Und sie treffen sich hier in diesem Punkt bei dem Concerto, das eine Instrument sozusagen im Abschied nehmen, die Blockflöte nämlich. Sie hat eine lange Geschichte, vor allen Dingen als auch als Soloinstrument im 15., 16., 17. Jahrhundert. Und Mitte des 18. Jahrhunderts hört es einfach auf. Und die Traversflöte war ein vergleichsweise junges Soloinstrument, das aus Frankreich kommend erst Ende des 17. Jahrhunderts entwickelt wurde in der Form, in der wir es kennen, dann im Hochbarock. Und wird aber dann das zukunftsträchtige Flöteninstrument. Aber in diesem Punkt von dem E-Moll-Konzert treffen sich halt beide Welten. Und Telemann führt sie nicht etwa gegeneinander als sozusagen feindliche Brüder, sondern in geschwisterlicher Eintracht. Also das ist so, dass die beiden Instrumente wirklich das ganze Concerto über sehr einträchtig spielen und sozusagen jeder seinen Klang mit dem anderen immer zur Mischung bereithält. Und das ist ein sehr, sehr schöner Aspekt dieses Stücks, dass die beiden Flöten wirklich geschwisterlich verschmelzen hier. Auf der einen Seite, was volksmusikalisch ist, ist der Charakter dieses Hauptthemas bam, dim, dam, bam, 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 bim. Ja, typisch daran ist vor allem dieser Spondäus, also ein Versmaß, das wir in der deutschen Sprache eigentlich nicht kennen, mit zwei betonten Silben hintereinander. Da, di. Und dadurch entsteht dieser stampfende Charakter. Das prägt dieses ein Hauptthema. insgesamt drei Themen für diese Ritornell-Struktur. Das andere ist ein Thema, das er dann im Kanon führt, also zwischen erster und zweiter Geige. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, das ganz am Anfang im Bass erklingt, eine Art Choral aus langen gesungenen Tönen besteht. Da, di, di, da, da, da. Die Soli sind jetzt nicht in erster Linie polnisch, sondern sie entfalten ein Zwiegespräch. Die Traversflöte fängt an, fast in allen Sätzen, mit Ausnahme des dritten, fängt die Traversflöte an. Jedes Instrument hat eine eigene Begleitstruktur zu Beginn. Also die Traversflöte hält es wie in dem Präludium, also in dem ersten Satz, mit der basslosen Version, dass der Bass schweigt und die Bratsche das Bassfundament bildet, also ein sehr hoher, schwebender Klang. Und wenn die Blockflöte eintritt, dann setzt auch der Generalbass ein. Und das geht ein paar Mal pingpongartig hin und her und prägt auch die ganzen Soli. Sie vereinen sich zuweilen auch in sehr klangschönen Terzen. Also ich sehe eine wunderbare Terzgeschichte. Und man kommt immer wieder zusammen. Es sind ja insgesamt, ich glaube, vier Ritornelle. Und die verwenden immer wieder diese drei Elemente. Das bodenständig rustikale polnische Thema und diesen kleinen Kanon und dieses fast choralartig deutsch anmutende Thema, was am Anfang im Bass erklingt. Erstaunlich an diesem Satz ist, dass das am Schluss ein wenig den Charakter ändert. Es wird immer dramatischer. Also dieser Satz enthält dann eine Reihe von solches aufgeregten Modulationen im Orchester mit da-da-da-da-da-da-da, man nennt das Stile Concitato, also mit erregten Repetitionsfiguren. Und die Flöten wechseln damit immer ab. Und so endet dann der Satz auch in einer ziemlich dramatischen Version fast. Telemann gibt dem relativ langen Satz am Schluss noch eine völlig neue Wendung. Also dass das Orchester sozusagen Eigenleben entfaltet, indem es diese dramatischen Repetitionsfiguren und diese Modulationen, die immer sehr überraschend sind, ausführt. Und die Flöten haben dem dann irgendetwas entgegenzusetzen. Ja, der dritte Satz ist ja etwas ganz Besonderes. Das ist eigentlich der Höhepunkt dieses Konzerts. Er hat nichts mit polnischer Musik zu tun. Das vorweg gesagt, das ist vielleicht eines der italienischsten Stücke, die Telemann je geschrieben hat. Der Satz könnte auch aus einer Händel-Oper stammen. Er ist in mehrfacher Hinsicht sehr besonders. Das eine ist die Tonart. Dem Sonata da Chiesa-Prinzip entsprechend würde man eher ein Stück in G-Dur erwarten, weil das die parallele Tonart ist zu E-Moll. Und Telemann wählt hier E-Dur. E-Dur, eine Tonart, die etwas ganz Besonderes, eine ganz spezielle Aura mit sich bringt. Also es hat etwas davon, dass wir in einen Raum mit einer ganz speziellen, eigenartigen Atmosphäre gehen, dass wir einen zauberhaften, ätherischen Klang haben und der auf jeden Fall mit dem ersten Erklingen ganz klar macht, hier geht es um etwas Besonderes. Das ist kein normales Stück. Ja? Es ist etwas, ein mysteriöses Licht, etwas Weihevolles, etwas ganz Besonderes. Wenn man die großen Händel-Opern betrachtet, also ich denke zum Beispiel Rodelinda oder Tamerlano, dann sieht man, dass diese ganz viele Arien enthalten, 30 Stück meistens so an der Durchschnitt, aber meistens ein Duett. Und das Duett ist dann quasi der Höhepunkt der ganzen Oper. Und der ist meistens an einer dramaturgisch wichtigen Stelle, also zum Beispiel am Ende des zweiten Aktes, wo also zumeist die Situation so ist, dass zwei Liebende, die getrennt waren, sich wiederfinden zu einem letzten, l'ultimo addio, zu einem letzten addio, sich nochmal umarmen, sich ihre Liebe bekunden und dann meistens, wie die Oper das so will, wieder auseinandergezogen werden, in ihre Kerker gesteckt und so weiter. Also das Prinzip einer Liebesarie, in der man einen Partner vortritt und eine Liebeserklärung macht, die dann von der anderen Stimme beantwortet wird. Genau das finden wir hier in diesem Satz. Und ich bin sicher, dass das eigentlich ein Opernstück ist. Also ein Liebesduett aus einer Oper. Was auch ganz wichtig ist für solche Liebesduette, das kann man in allen Opern sehen, ist also einerseits der Dialog der Liebenden, zunächst ausführlich mit der großen Erklärung. Dann gibt es einen kleineren Dialog. Und dann kommt etwas Interessantes, eine Art Ritornello, also eine Art musikalisches Geschehen, das wiederkehrt im Laufe des ganzen Stückes in verschiedenen Tonarten. Und dieses Ritornello ist in Terzen. Und die Terzen in einem Liebesduett sind immer ein Zeichen, ein Ausdruck für Umarmung, also für Verschmelzung und Umarmung. Und das kommt hier in Takt 14, 15 zum ersten Mal vor, dieses Ritornello, hier ist es in A-Dur. Dann gibt es wieder einen kleinen Dialog. Dann gibt's Ritornello wieder in Takt 17, 18, diesmal Fis-Moll. Dann gibt's wieder einen liebevollen Dialog. Dann die Reprise der Liebeserklärung sozusagen, Takt 21, in der Traversflöte. Jetzt fängt die Traversflöte an. Und wieder diese Umarmung, dieses Ritornello. Also das heißt, alle Zeichen der Setzart dieses Stücks deuten auf diese Idee eines Liebesduetts hin. Und am Schluss haben wir wieder den Anfang nochmal wiederholt. Das ist natürlich wieder con l'arco, wie es heißt, also mit dem Bogen gestrichen. Das heißt, die große Liebesszene in der Mitte wird durchgehend von einer Laute begleitet, würde ich sagen. Das ist der sogenannte hanakische Stil, ein Stil, der aus einer Region stammt, die heißt Hana. Und in dieser Region gab es diese spezielle Art von Volksmusik, die Telemann eben auch begierig aufgesogen hat. Vor allen Dingen der Bordun-Bass. Also hier das gesamte Ritornell bis auf den vorletzten Takt, wo eine Kadenz ist, ist ein durchgehaltenes E, ein Bordun, ein Dudelsack. Imitation. Und Telemann macht das nicht nur in diesem Stück, sondern in vielen seiner polnischen Stücke, dass er auf die E's alle überbindet, aber auf den Einsen immer einen Keil schreibt, also einen Vertikalstrich. Und dieser vertikale Strich meint ganz offensichtlich so etwas wie bei einer Drehleier, so eine kleine Tonhöhenveränderung, wodurch das neue E immer wieder einrastet. Oktavkoppel, aber die beiden Flöten spielen hier in den Ritornellen durchweg unisono. Und dann kommen die Soli, die zunächst, ja, eine ziemlich wilde Angelegenheit ist das. Und ich glaube, es ist nicht zu weit hergeholt, weil man kennt ja seinen Telemann. Und weiß, was der sonst noch so geschrieben hat und womit er sich befasst hat. Der war ein ganz, ganz großer Freund der Natur und hat immer wieder Naturklänge und Geräusche und Tierlaute ausgedrückt. Es gibt immer wieder Musik, in denen lauter Naturlaute dargestellt werden. Und das hört man hier auch. Und das ist nicht nur das Kikeriki. Und also für mich ist dieser Satz eine Art Animal Farm. Eine ganz, ganz verrückte Stelle ist das, weil da ist die Welt auf dem Kopfe. Der Bordun, der vorher wie ein Brett im Bass lag, immer bei den Ritornellen, liegt jetzt plötzlich oben in den beiden Flöten. Die Blockflöte hat ein hohes G und die Traversflöte die Oktave drunter. Und die Geigen spielen ein Thema und im Bass steht gar Piano. Also der Bass, der sonst immer für den Lärm auf dem Boden gesorgt hat, der hat plötzlich Piano. Eine Melodie, die offenbar ein Zitat eines polnischen Liedes ist. Ich selber habe nicht rausgekriegt, was das für ein Lied ist, auch nicht, was der Text ist. Aber mein Lehrer Günther Höller hat mir immer erzählt, sie haben das Stück gespielt in Warschau. Und an dieser Stelle hätten die Leute plötzlich mitgesungen. Also ob das stimmt, weiß ich nicht, aber er hat es mir jedenfalls so erzählt. Und ich weiß auch nicht, auf welchen Text. Angeblich ist der Text nicht ganz stubenrein. Und der wird dann halt in den beiden Flöten noch einmal wiederholt. Diesmal wieder umgekehrt in den Verhältnissen. Also der Bass ist wieder unten und laut. Und die Flöten grölen quasi dieses freche Lied da oben in Oktaven. Worauf dann noch einmal der Schlussritornell erklingt. Und das war's. Wie gesagt, ein extrem drastisches Stück. Und es gibt wohl kaum ein anderes Stück, das dieses telemannsche Diktum von der barbarischen Schönheit des polnischen Stils besser illustrieren könnte als dieser Satz.